Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle wieder da seid.
Einen wunderschönen guten Tag.
Heute mit einem besonderen Gast, Dirk Räke von Transrotor. Herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo Dirk.
Hi.
Ja, fangen wir einfach mal ein bisschen vorne an mit einer persönlichen Vorstellung von dir. Was gibt's zu deiner Person zu sagen?
Mein Name ist Dirk Räke, das kam ja schon.
Genau.
Bin der Sohn vom Gründer und immer noch auch Geschäftsführer Jochen Räke, der Transrotor gegründet hat 1971. Ja. Und eben mittlerweile auch Geschäftsführer und wir betreiben die Firma Transrotor und bauen die Transrotor-Plattenspiele.
Wahnsinn, seit 71?
71 gegründet. Also mein Vater hat persönlich angefangen als HiFi-Verkäufer,
ja.
Dann Vertrieb gemacht und dann nach und nach eigene Geräte erst entwickelt, die woanders gebaut wurden und dann irgendwann eine komplett eigene Produktion hochgezogen.
Ist das quasi die Story damit Transcription und Anfang, den Anfangsjahren quasi, da ging das irgendwie los?
Ne? Genau, also mein Vater war in Köln in einem Elektrokaufhaus, hieß das, auf der Hobelstraße.
Okay.
War HiFi-Verkäufer, also vorher auch schon als Kind auch schon immer Radios selber gebaut und so, das war so sein Hobby. Und dann HiFi-Verkäufer und dann kamen auf die sehr besonderen Transkriptor-Plattenspiele aus England, die was damals sowohl technisch als auch vom Design her was komplett Neues war. Also dass solche aufwendigen Geräte und auch so teure Plattenspieler, das gab es eigentlich nicht. Und dann ist ja auch zum Beispiel in Clockwork Orange, Kubrick-Film.
Ich habe die Tage noch gucken, da gab es wirklich ohne Spaß, der hat genau das erzählt. Dass der da in dem Film drin war und so begeistert war von diesem Design. Wenn ihr den Schablonspieler nicht kennt, Leute, googelt den mal. Sieht unheimlich schön aus.
Ja. Nennt sich Transcriptor Hydraulic Reference.
Ganz genau. Gut vorbereitet.
Danke. Ja, ein bisschen.
Ja, genau. Ja, und also sprich, das war, war zu der Zeit was ganz Besonderes.
Ja.
So Ende der
60er. Ja.
Und dann mein Vater schon immer sich für besondere Sachen interessiert. Und dann bisschen abkürzen, über ein paar Umwege kam es dann dazu, dass mein Vater eben den deutschen Vertrieb für diese Plattenspieler übernommen hat. Und jetzt ist das so, die Firma Transcriptor wurde gegründet und betrieben erst von einem Herrn namens David Gammon, ein Genie in dem Bereich. Ganz viele Sachen erfunden, was Anti-Skating beim Tonarm und die Antriebsdämpfung und solche Sachen an Lager und auch ganz verrückte Systeme teilweise gemacht hat, wo der Tonabnehmer am Deckel vom Plattenspieler befestigt war und der Plattenteller darunter sich bewegt hat.
Okay.
Und solche Sachen. Also ganz verrückte Ideen, das hat meinem Vater gefallen. Dann hat die Produktion dieser Transkriptor-Plattenspieler wurde gemacht von John Mitchell in England. Also die, die es auch heute noch gibt, Mitchell Engineering. Sachen, in deren Werkstatt wurden die Plattenspieler gebaut. Und irgendwann hat David Gammon dann seinen Sitz nach Irland, also auf jeden Fall außerhalb von England verlegt.
Ja.
Und dann hat John Mitchell eben in Lizenz diese Plattenspieler weitergebaut.
Okay.
Und mein Vater hat sie nach Deutschland importiert.
Ja.
Und die hießen eben dann noch Transcriptor und wurden aber in Deutschland verkauft unter dem Namen Transrotor. Und zwar also aus einer vertriebstechnischen Geschichte einfach, um damals Querimporte aus England zu vermeiden. Also selber gibt es ja auch bei anderen, also Opel in England heißt ja Vauxhall, sowas. Ne? Also einfach einen anderen, unter anderem Namen verkauft. Und so kam der Name Transrotor.
Waren damals noch die gleichen Geräte?
Also quasi? Und es waren damals noch die gleichen Geräte. Also wurde einfach zu 100% in England gebaut.
Ich habe mich immer gefragt, warum das Ding Transrotor heißt. Ohne Witz jetzt. Weil ich dachte immer, Räke, Transrotor macht ja keinen Sinn erstmal so. Okay, lustig.
Und so, also Transcriptor kommt ja vom Transcriber, also was was niederschreiben sozusagen und wiedergeben. Und Transrotor ist dann daraus entstanden. Und der Name wurde dann 1971 eben eingetragen. Und parallel hat mein Vater aber die ganze Zeit auch die Geräte anfangs nur in Details immer noch verbessert und verändert. Also ziemlich ein, da musste halt alles perfekt sein. Ja, und teilweise war das dann nicht perfekt, so wie es damals rüberkam. Und dann immer Sachen verändert. Und nach und nach dann auch eigene Modelle entwickelt, die dann aber immer noch in England gebaut wurden.
Mhm.
Also
zum
Beispiel in dem Jahr, wo ich geboren worden bin, also 1976, entstand der Transrotor AC, hieß der. Ziemlich bekannt mit, der hat diese Federfüße,
wie eine Blattfeder. Der sieht ja noch im Prinzip so ähnlich aus. Wie
der hat mir vor, weiß ich nicht, 6-7 Monaten oder sowas, hat mal einen zur kompletten Revision. Ja, und jeder hat gesagt, ach, guck mal, wie schön, ne? Das ist,
ist schön und auch technisch, wenn man die auf einen neuen Stand bringt und ein neues System reinmacht, auch technisch immer noch gut. Also immer noch zu betreiben. Und also der wurde, wie gesagt, hat mein Vater hier den Prototyp gemacht, 1976, und das wurde dann aber in England gebaut, weil zu der Zeit auch wieder wirtschaftliche, vertriebstechnische Gründe war, die Lohnkosten unheimlich niedrig in England, noch zu der Zeit. Ja. Also man konnte den für die Hälfte der Kosten in England bauen, als es hier gegangen
wäre. Hat's ja gerade gedreht.
Jetzt ist es ein bisschen andersrum, aber es waren ja andere Zeiten vor fast 50 Jahren dann.
Wahnsinn.
Und naja, und so ging das dann eigentlich längere Zeit. Also mein Vater mit John Mitchell, die haben sich auch sehr gut verstanden, gute Freunde gewesen immer, zusammen Sachen gemacht und hier als Transrotor verkauft. Mhm. Und dann anfangs nur in Deutschland und in England. Und dann kam, glaube ich, noch Italien dazu und einige andere Länder, aber einigermaßen exklusiv.
Und das war dann das schon Ganze. Auch Transrotor, auch in England. Gab es das dann unter dem Label Transrotor, die ersten
In England unter Trans oder unter John Mitchell Engineering dann irgendwann verkauft. Okay. Also das ging so ein bisschen hin und her und es gibt auch verschiedene Varianten natürlich von solchen Geschichten, weil es so lange her ist, wer den Namen benutzt hat und wer nicht. Aber also irgendwann war es dann halt Mitchell Engineering und Transrotor, Räker Hi-Fi Vertrieb, wie die das Unternehmen heißt. In Deutschland.
Und seit wann wird dann selber produziert in Deutschland?
Genau. Und dann, Geschichte kann ich ja auch ausführen, wenn wir die Zeit haben, die Anfang der 80er, es muss 84 oder 85 gewesen sein, hat die Firma Grundig eine High-End-Anlage auf den Markt gebracht. Fine Arts.
Die Fine Arts-Serie. Recht Holzwagen.
Bekannt, so. Genau, mit diesen Holzwagen, Ding, schöne goldene Details und suchten halt, um Fotos davon zu machen, einen Plattenspieler dazu, damit sie eine komplette Anlage zeigen können in den Katalogen und wollten sich einen Plattenspieler leihen von meinem Vater. So. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, das passt optisch nicht. Also die sind, wie gesagt, sehr konservativ und dieser rotes Holz, Seitenteile und dazu so ein durchsichtiger, wilder Plattenspieler, das passte nicht. Und hat mein Vater vorgeschlagen, ich kann euch was bauen, was genau dazu passt.
Ja.
Und das war der Transrotor Connoisseur, auch Fans ein Begriff. Also im Grunde, wie wir teilweise dann auch bis heute noch Plattenspieler bauen, also eine einfache Grundplatte, ein schwerer Plattenteller, einzeln stehender Motor, Haube drauf, war dann in Schwarz-Chrom oder Schwarz-Gold gehalten.
Okay.
Und eben genau zu der Anlage passte. Ja, und das war der Startschuss für eine eigene Produktion in Deutschland. Also da wird dann,
Mitte der 80er dann.
Werkstatt, also Werkstatt gab es vorher schon, aber nicht erweitert und Maschinen gekauft und die Produktion dann hier angefangen.
Gut, da hast du natürlich zum ersten Mal auch richtig Stückzahlen wahrscheinlich gehabt, ne? Mit Grundig im Rücken, so wusste man, das wird ja irgendwie funktionieren. Und dann
war natürlich eine spannende Zeit, wie das passiert. Und genau, ging dann aber einfach gut auf. Ne? Also und dadurch gut verbreitet. Also die Transrotor-Plattenspieler kannte man schon, aber dadurch hat es natürlich noch mehr Leute dann erreicht einfach.
Es gibt so eine lustige Anekdote, die habe ich gelesen, dass der Import damals von den Transkriptor-Plattenspielern über eine Pferdedroschke oder eine Pferdefuhrwerk zustande gekommen ist. Ist das Mythen und Märchen oder ist da was dran?
Nee, ist tatsächlich was dran. Also ist auch ein bisschen familiärer Hintergrund. Okay. Also Import damals, also wir reden ja nicht von Zehntausenden Stück, sondern von ein paar Stück im Monat, so einigen 20, 30 Stück. Und dann ist mein Vater, und teilweise hat er mich dann, das war immer das Größte, mich dann mitgenommen, auch so als Bub.
Ja,
Und dann musste man die Sachen ja irgendwie transportieren. Und mein Opa, also der Vater von meinem Vater, der hat immer Pferde gehabt.
Das gibt's doch nicht.
Und also als Hobby, so im Viech und bla bla. Und hatte dann gab's halt diesen großen praktischen Anhänger.
Ja, ja.
Und mein Wahnsinn. Vater hat den ans Auto gespannt und damit halt die Plattenspieler abgeholt.
Geil.
das ist schön.
Aber vorher sauber gemacht. Also an alle Kunden von damals keine
nicht
Plattenspieler, genau.
Und dann bist du quasi in diesem Universum Transrotor ja groß geworden. Für dich war quasi analog normal, oder? Also
Also ich hatte schon immer einen anständigen Plattenspieler zu Hause. Ich weiß nicht, der erste war ein habe ich mit 7 Jahren zum Geburtstag gekriegt, war ein Transrotor Golden Shadow, hieß der damals. Okay. Ist auch so schwarz und silber. Und mein Vater hatte den dann bunt angesprüht, also sozusagen in den Bauhausfarben bunt angesprüht und auch Boxen selber gebaut, auch in denselben Farben und eine Kalle Blomqvist-Schallplatte. So ging es los.
Ja,
und dann ist das so, wenn man wissen alle, wo es ein Familienunternehmen gibt, das ist einfach Thema, permanentes Thema. Beim Frühstück, beim Mittagessen, im Urlaub. Und dann erzähle ich aber gerne die Anekdote, dass mein Vater mir zum Einschlafen immer erklärt hat, wie funktioniert ein Plattenspieler. Also die von meiner Mutter kamen die üblichen Gute-Nacht-Geschichten oder vorgelesenen Märchen oder was. Und dann von meinem Vater dann, wie der Tonabnehmer funktioniert oder das Plattentellerlage, das kriegt man dann so eingeimpft.
War das dann auch von Anfang an quasi eine feststehende Entscheidung, im elterlichen Betrieb dann aufzugehen? Oder
nee, war es nicht. Also mein Vater hat da nie Druck aufgebaut. Also ich habe mich immer interessiert und war auch immer auf allen Messen und wie gesagt, oft in England dann mit, wenn gerade Ferien oder Wochenende oder so war. Aber weil er das von seinem Vater kannte und das nicht genauso machen wollte, was ja ein guter Gedanke ist, wurde da nie Druck, also nie so Junge irgendwann.
Das
wird Sprüche alles geben können.
Genau. Interessiert habe ich mich immer und für Musik ja auch und so. Und dann ein bisschen anderen Weg eingeschlagen, also letztendlich dann im Verlag gearbeitet, in der Grafik einige Jahre. Und dann so zurück auf den heimischen Hof sozusagen, also so auf Wanderschaft gegangen und dann zurück und habe mich dann am Anfang hauptsächlich ums Exportgeschäft und Werbung und sowas, weil das kannte ich aus dem Verlag, gekümmert. Und dann ist das so irgendwie ineinander übergegangen. Also ich hatte
wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen geschnackt beim Mittagessen und das heißt heute vom Kinderbett quasi an, jetzt betreut ihr bis zu 50 Länder? Weltweit als Transrotor, ist ja Wahnsinn.
Zusammenzählt, dann ist das so,
Was eine Geschichte eigentlich, innerhalb von 50 Jahren quasi, ich finde das so spannend. Also, hat euch doch von Anfang an quasi auch dieses System Masselaufwerk so ein bisschen begleitet, oder?
Das war ja sozusagen von Anfang an. Also die alten, Mitchell Transkriptorgeräte sehen ja filigraner aus. Also der Plattenteller ist dünner und so, aber es sind alles Masselaufwerke. Also sind ja schwere Gewichte dann drauf gewesen oder auch aus anderen Materialien. Ja. Und es gab ja doch von Mitchell gab es Subchassis-Laufwerke, was in England Orb hieß und bei uns Rotary oder Rotary.
Okay.
Das ist ein Subchassis-Laufwerk, aber Überzeugung lag immer eher bei den Masse-Laufwerken.
Das ist nämlich eine Sache, die mich brennend interessiert, schon immer. Ne? Ihr habt eine unheimliche Bandbreite an Modellen. Und mich interessiert einfach, wie kommt ihr auf diese Designs? Also ich finde die total, natürlich super extrovertiert, mir gefallen die persönlich sehr, sehr gut, aber es gibt ja so viele Formen und Varianten von eurem Plattenspiel. Ich finde das wahnsinnig. Ich meine, na klar, wenn wir jetzt von Lin sprechen oder so, oder von Torrens oder ich weiß nicht, auch Clear Audio, wir haben ja eher so durchgehende Systeme und wachsen in den Systemen auch optisch irgendwie so ein bisschen, werden ein bisschen bulliger oder so. Und bei euch ist ja wirklich so, der Max eher so auf der Fatbob-Schiene, Alto-Schiene, aber Z1, Z3. Wir haben so viele verschiedene Designs. Wie kommt das? Also, spannend, finde ich.
Grundsätzlich ist es so, dass immer erst eine technische Idee kommt. So, wenn wir überlegen, wir machen was Neues, dann gibt es irgendeine technische Idee oder eine Idee für ein besseres Handling oder für die Einstellung. Zum Beispiel beim Alto, die höhenverstellbare Tonarmbasis. So, dann gibt es eine Idee, lass uns mal was bauen mit einer höhenverstellbaren Tonarmbasis. Und dann überlegt man, wie man das technisch machen kann und dann, wie man das in eine interessante Form bringen kann. Und die Inspiration ist vielfältig. Ne? Also man sieht irgendwo einen Also entweder man hat einfach so eine Idee oder man guckt im Kunstmuseum oder auf dem Möbelmesser oder sonst wo. Also ja, 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 ja. Das ist alles, also alle Entwicklungen und alles wird bei uns gemacht. Also
krass.
Ideen kommen dann, irgendwer hat eine Idee. So, ja. Und dann wird lange diskutiert und geredet und letztendlich macht der Kollege, der die Konstruktion macht, am Computer. Also früher hat mein Vater am Zeichenbrett gestanden.
Ja.
Das
okay.
Macht man ja mittlerweile nicht mehr so, ja. Seit 30 Jahren oder so. Und deswegen, das geschieht dann digital und das macht dann eben der Kollege am Computer.
Ja. Mhm. Ist das denn auch so ein bisschen getrieben dadurch, dass man so viele unterschiedliche Märkte ansprechen möchte, dass man sagt, okay, der Asiate steht vielleicht mehr auf die Form und der Nordamerikaner eher auf sowas als der Europäer? Oder
die Häuser sind größer, kleiner oder so. Ne, so
nicht, ja. Also das ist eher was sich so ergibt.
Okay.
Also nach einer Zeit sieht man, also zum Beispiel, wir bieten ja auch an, die Geräte zu vergolden dann teilweise oder Teile zu vergolden. Das ist in Skandinavien nicht so beliebt wie in Südostasien oder so,
okay. Also,
um so Extreme
ja, klar.
zu nennen. Aber eigentlich ergibt das so. Also eigentlich ist es immer eher die Lust daran, was Neues zu machen und eine Idee zu haben und die zu verwirklichen.
Schön. Mhm. Und so die Materialien und alles, was so gedreht wird, dann, das macht ihr alles selbst oder kommt aus dem nächsten Umfeld dann
von euch? Wie gesagt, die Entwicklung passiert bei uns und die meisten Teile werden in Zulieferbetrieben rund um unsere, also das meiste ist 50 Kilometer Umkreis, teilweise so einmal den Berg rauf und teilweise ein Dorf weiter, wird da gemacht, klingt im ersten Moment so ein bisschen unwirtschaftlich, wenn man es nicht alle Teile selber macht. Aber wir haben halt den Vorteil, dass wir für alle Teile Spezialisten nehmen können. Ne? Also zum Beispiel für den Tonarm, für die filigranen kleinen Teile, das sind ja andere Anforderungen als für ein großes, grobes Teil. Oder haben andere Maschinen, die das dann können. Ja. Und von daher geht das so ganz gut auf, das Konzept.
Ja. Tonarm ist eigentlich genau so ein Stichwort, finde ich. Weil das hat mich auch groß interessiert vorher natürlich. Also Transrota konnte ja ewig bestückt werden mit verschiedenen Tonarmen. Eigentlich, wie man das so kennt. Man kann ja quasi die Treppe, wir hatten ja vor kurzem mit Tim Rotzer schon mal da, von eurem Vertriebspartner. Genau. Das ist ja so für mich so spannend an Transrota, dass man eben über die Jahre auch wachsen kann einfach mit der Marke und mit den Produkten. Mhm. Und dazu gehört eben auch diese Treppe und die Stufen der verschiedenen Tonarme. In der Qualitätsstufe. Und da war ja früher ein großer Name in der Branche, war einfach Jelco. Die hat es ja dann irgendwie leider zerschossen. Ich glaube, ein Japaner, ne?
Grün. Ja, ja, aus
japanischer und SME, da ist der andere große Name, der bei Transrota immer mit geschwungen ist. Da wurden einfach legendäre Laufwerke mit entweder Jelco-Tonarmen oder eben SME-Tonarmen bestückt. Und seitdem die beiden Marken quasi für zumindest für andere Hersteller nicht mehr verfügbar sind, habt ihr ja eure eigenen Tonarme gebaut, die ersten quasi.
Genau.
Das finde ich total interessant, wenn man so eine Nachricht kriegt, Jelco ist pleite. Da muss man erstmal überlegen, so, oder? Was
für unruhiger Abend.
Tatsächlich, es war eine interessante Zeit.
Ja. Positiv formuliert.
eine Herausforderung. Ne? Nein, war alles sicher und alles gut. Aber also SME hat irgendwann das Vertriebskonzept umgestellt und keine einzelnen Arme mehr verkauft.
Ja.
Also nicht nur an uns, sondern auch alle anderen Hersteller nicht.
Ja.
Und es war eine Entscheidung. Und kurz danach hat Jelco die Pforten zugemacht. Also mit Beginn der Corona-Krise. Also das war wirklich der auslösende Faktor dafür. Viele, also einmal in Japan alles sehr streng und viele ältere Leute in der Firma. Und das ist dann, also das war auch die offizielle Begründung, kann man ruhig erzählen. Also einfach von heute auf morgen zugemacht.
Wobei eigentlich durch Corona so viel verkauft wurde in diesem Bereich. Ne? Eigentlich schade, dass man dann...
Ja, nee, aber es ging um die Produktionsbedingungen.
Ach so, okay.
Einfach, ne? Also nicht um Umsatz, Nachfrage, war, glaube ich, immer gut. Und hatten ja auch gerade neue Modelle, aber das war dann irgendwie schwierig. Naja, sowas passiert halt manchmal. Ja. Ne? Manchmal gehen Firmen zugrunde. Und also waren wir... brauchten wir Ersatz. So, also es war ja seit den 70ern eigentlich, waren auf den Transkriptor-Plattenspielern, wenn es ein bisschen eine Qualitätsstufe höher war, waren SME-Arme. Also es war immer die Verbindung. Ne? Und dann für uns galt das auch. Also war immer, wir haben natürlich auch im Hintergrund Entwicklungen gemacht und probiert und Materialien ausprobiert und so. Und schon im Hinterkopf haben. Mein Vater ist auch immer früher auch schon und ich mittlerweile auch sehr vorsichtig. Also man muss immer, darf nichts für, also man darf nichts als gegeben annehmen. Ja, ja. Man muss immer gucken, was macht man, wenn das nicht mehr funktioniert. Ja. Das ist wichtig. Und haben wir halt einen kleinen Tritt gekriegt, einen eigenen Tonabend zu entwickeln, beziehungsweise auf den Markt zu bringen. Ne? Mhm. Und hat dann im Endeffekt dann noch ein Jahr lang Entwicklung, kann man sagen. Also,
ist die Frage, wie man es rechnet. Hattet ihr so viel Vorlauf quasi? Also, das war nicht von heute auf morgen.
Ja, ja, also immer schon eine große Lagerhaltung gehabt und das. Okay. Auch. Und dann werden wir ja auch bei Transrotor, gilt auch für die älteren Geräte, immer offen für andere Arme. Also die sind alle so man sieht es den Geräten ja auch an, die Tonarmbasen, also das Teil, wo der Tonarm drauf montiert wird, ist immer mit kleinen Ausnahmen so gestaltet, dass man auch einen Read-Arm oder also auch andere Arme drauf montieren kann. Einfach, dass es vielfältig bleibt.
Ja, ne?
Und Schritt zurück. Also waren wir ein bisschen sozusagen gezwungen, unseren eigenen Arm zu machen. Yeah. Und als der dann fertig war, haben wir uns geärgert, dass wir das nicht schon 15 Jahre früher gemacht haben. Wie immer bei solchen Sachen, weil es doch...
manchmal braucht man dann den Schubs, ne?
Ja, viele Sachen. Ne?
Ja. Ja.
Und sehr zufrieden dann jetzt mit dem Ergebnis geworden. Ne? Also erst... die Referenz sozusagen auf den Markt gebracht, den TA9, den großen Arm.
Und dann im Studio.
Und dann, ein bisschen später den Studio hinterhergeschoben, der aber ja dieselbe Lagerung, selbe Anti-Skating, selben grundsätzlichen Aufbau wie der TA9 hat.
Der Unterschied bei den beiden?
Unterschied ist, der TA Studio hat nur das ein einfaches Rohr, also einfach im Sinne von nur eins Rohr, und die Gewichtsverstellung ist nicht ganz so komfortabel wie bei dem großen Arm. Die Kabel sind ein kleines bisschen günstiger, die drin sind, aber immer noch Van-den-Hul-Kabel, also anständige Qualitäten. Das spart dann halt einiges Geld und vor allem Justage beim Montieren spart das, weil es schneller zu montieren ist.
Das andere sind quasi zwei Rohre, oder wie bei dem?
Genau, bei dem TA9 sind das eine Teil ist im Grunde kein Rohr, sondern ein konisches Stück Metall. Und darin eingelassen ist, aber mit einem ziemlich breiten Übergang, ist das eigentliche Tonarmrohr dann. Sinn ist, wenn man so verschiedene Materialien oder verschiedene Materialstärken miteinander kombiniert, dann verhindert das Vibrationen ganz einfach.
Resonanz. Vermindern.
Genau.
Also deine Empfehlung ist, ich habe jetzt ein Z1 zu Hause, mit dem Jelko-Tonarm noch unbedingt mal rangehen. Ja?
Ja, die Jelko, das wäre dumm, wenn ich was anderes sagen würde. Also sowohl die SME als auch die Jelko-Tonarme waren immer hervorragend. Also unheimlich gute Qualität, keine Ausfälle oder nur ganz, ganz wenige, und das war schon gut, aber da ist natürlich noch
oben. Müssen wir das mal ausprobieren.
Ja, das war da, kann ich ja vielleicht dann anschließen, wenn es euch wenn's reinpasst.
Ja.
Die Jelko-Arme mussten natürlich auch in Anführungsstrichen ersetzt werden, und dann sind wir wieder zurück zu Rega gegangen.
Ja.
Wo früher war das auch eine bekannte Kombination, vor allem natürlich aus England, also Transcriptor oder Mitchell und Rega gehörte auch immer zusammen. Und dann wurde das irgendwann mal geändert und dann zurück, und ist mir immer wichtig, das zu sagen, dass das auch das war eine gute Entscheidung. Also die Arme sind die sind so gut von der Qualität und von der Verarbeitungsqualität. Also hat sich auch in der Verarbeitung und Endkontrolle ist das auch was anderes, als da gibt es Gerüchte noch von früher.
Ja,
und
genau.
Welche krumm oder was man da manchmal liest, haben wir nie so erfahren, aber das ist überhaupt nicht so. Also ich glaube, wir haben bis jetzt waren zwei Armen mal was dran.
Okay,
also von Hunderten. Also das ganz tolle Qualität. Und auch bei Rega ist ja eine richtige Philosophie dahinter. Also wenn man mal, lohnt sich mal auf YouTube nach Roy Gandhi, also dem Chef von Rega, Interviews mit dem sich mal anzugucken.
Ja.
Das ist toll. Also ist auch eine von den großen Persönlichkeiten im HiFi. Ne?
Stark. Mhm. Da gibt es ja auch tolle Modelle. Also das ist ja auch genau das, was wir auch mit Tim Rotzel letztes Mal schon bequatscht haben. Du kannst halt mit einem Transrotor Max in Kombination mit einem RB220 quasi, ja. im schlimmsten Fall, im Böse gesagt. Ja. Also so, weil der Tonarm ja wirklich nicht so teuer ist, weil liegt jetzt also weit unter 500 Euro, glaube ich, der Tonarm so. Ja. Da kannst du ja wirklich sehr preissolide einsteigen. Klar, es ist jetzt nichts Günstiges so, ne, sondern so ein Max kostet wahrscheinlich irgendwie ab 3.000 Euro oder 3,3 kannst du den so anfänglich bestücken. Aber du kannst halt mit den Dingern richtig wachsen. Das ist schon schön.
Ja, finde ich wichtig. Also einmal, dass man damit wachsen kann, aber auch, dass jede Ausstattung auch anständig ist. Also auch was so aus unserer Sicht manchmal ist ein bisschen arrogant, das kleinste Gerät ist, aber es sind ja auch schon 3.000 Euro.
Ja, genau.
Schon ein Haufen, Haufen Geld. Und das ist auch gut. Und mit dem Uccello-System, das ist ja wirklich anständige, tolle Sache, hat einen ausgewogenen Klang und der Gleichlauf ist hervorragend und der Frequenzgang ist ausgeglichen. Und dann geht's natürlich weiter nach oben, ne? Also ohne Grenzen. Aber es ist nicht so, dass es ein totaler Kompromiss ist.
Ja.
Ne? Also
an der Stelle will ich noch mal kurz darauf hinweisen: Wir haben ja das große Glück, dass auch du zwei Laufwerke heute dabei hattest. Und wir haben jetzt gerade, also bis Ende September, Anfang Oktober, gerade vier ganz tolle Laufwerke bestückt. Also Massimo Nero, Alto, dann ein Z in Matt, habe ich gelernt. Mhm. Ja. Also nicht matt-weiß, man sagt Matt, genau. Das ist ein wunderschönes Gerät, habe ich noch nie so gesehen. Mhm. Und der große heißt, hilf mir nochmal gerade.
Der Strato.
Strato. Genau. Der ist für mich neu.
Sieht man jetzt nicht, ich gucke da hinten hin, so verschämt, das ist wirklich schick.
Elendig. Der sieht ja ein bisschen wieder retro, normal.
Klassischer Plattenspieler, so in der Richtung aus.
Klassischer Plattenspieler.
Ja, meine Idee, also das war eigentlich, wie gesagt, wofür Transrotor eigentlich immer bekannt war, war das diese Bauform, was ich eben beschrieben hatte, was mit dem ursprünglich für Grundig gemachten Plattenspieler, also eine rechteckige Zarge, ein irgendwie elegant gestalteter Plattenteller und eine Staubschutzhaube und ein guter Tonarm.
Und was für Scharniere.
Die
Staubschutzhaube, ne?
Das Ding ist für die Ewigkeit gebaut.
Ja, das ist so ein bisschen Anspruch. Also es war die Frage, wie machen wir das? Ne? Machen wir einfach eine günstige, dünne Haube drauf, die einfach den Zweck erfüllt, nämlich dass kein Staub drauf kommt? Oder macht man es dann schön und dann ist so die, ich mag das Wort immer nicht, aber es ist so die Philosophie, so überstrapaziert ein bisschen das Wort, aber egal. Philosophie von Transrotor ist, dass man, wenn man was macht, es dann auch bitte anständig macht.
Ja.
So. Also so eine,
bleibt dabei.
So eine Einstellung. Also
das ist die beste Einstellung.
Und dann soll so ein Scharnier auch dann bitte 30 Jahre halten. Ja. Den Anspruch soll man haben. Und die Haube soll auch so, wie sie am ersten Tag aussieht, nach 10 Jahren noch aussieht und nicht, dass irgendwo, was man so kennt, dass der Kleber oder Weichmacher austritt an den Kanten oder dass das Acryl blind wird und so. Ja. Das ist natürlich teurer, aber nachhaltiger und wie schöner. Also man sieht den, also muss ja, ist, gilt ja nicht nur für Plattenspieler, man sieht Sachen ja so eine Qualitätstiefe irgendwie an.
Ja.
Nicht? Und auch, wenn man jetzt nicht unter das Gerät gucken kann und aber weiß, auch das Lager ist auch schön. Also es ist ein schön gemachtes, was so ein bisschen verloren gegangen ist, wenn man so alte Industriegebäude sich anguckt.
Ja.
So, die sind immer schön. Also da ist ein schönes Gitter dran oder ein schön, so diesen Geist soll das haben.
Ja. Ich finde generell, also ich habe auch noch nie einen Plattenspieler gesehen, der drei versteckte Motoren hat. Also wie abgefahren. Stimmt, ja, unter dem Teller sitzen drei Motoren und treiben das TMD-Lager dann wahrscheinlich wieder an. Das ist ein TMD.
Ja, das ist ja, also es sollte halt äußerlich ein klassischer Plattenspieler sein, aber technisch eben ein aktueller High-End-Transrotor. Ne? Also drei Motoren und die auch nicht direkt mit dem eigentlichen Gerät verbunden sind. Die sind in so einer dicken massiven Aluminiumscheibe sitzen die Motoren, die steht einzeln in dem Gerät.
Okay.
Und die drei Platten, also das ist ja so ein
Sandwich-Bauweise,
genau, sind also nicht in direkten Kontakt mit den Motoren. Also sprich, es können sich keine Vibrationen vom Tonarm, vom Motor auf den Tonarm übertragen und so. Ja. Also es ist sehr aufwendig.
Das wäre die nächste Frage gewesen, genau.
Ja, also es ist im Grunde als wie ein großer Fettbob mit drei Motoren auf einer extra Basis, aber in einer kompakten Bauweise. So können wir uns.
Das ist schon was anderes Statement, ne? Man sieht es ja gar nicht die ganze
Zeit. Ja, aber das so soll es ja sein.
Am Preisschild siehst du es aber, glaube ich, schon.
Irgendwann siehst du es dann schon. Das gilt ja für alle unsere Sachen. Ja. Das ist nicht günstig. Ja. Das ist Und gerade auch mit gestiegenen Materialpreisen in den letzten Jahren und so, das ist alles auch nicht günstiger geworden. Mhm. Aber dafür hat man eben was, was hält und wo man sich drüber freuen kann. Und wo man weiß, es ist keine Stelle, wo ein Kompromiss gemacht worden ist.
Das, ne? Also das kann man vererben. Ne?
Ja. Also da, ja, genau. Einmal den Transrotor gekauft und das Ding ist eigentlich fertig, ja.
Es ist ja auch viel. Also jetzt ist ja gerade so ein aus der Zeit so ein Generationswechsel, der gerade irgendwie passiert. So. Und wir haben unheimlich viele Kunden, die einen alten Transkriptor oder Mitchell oder Transrotor vom Vater geerbt oder von den Eltern geerbt oder auf dem Dachboden gefunden oder so und das bei uns aufarbeiten lassen. Ja. Also das ist auch was, was wir eigentlich ständig machen. Ne?
Ja. Das heißt, ihr könnt wirklich noch Transkripte oder so, also alte Sachen immer noch wieder aufbereiten und pflegen und auf einen halbwegs neuesten Stand bringen.
Ja, ja, also so viele Originalersatzteile tatsächlich von früher noch und ganz viel auch nachgefertigt. Mhm. Also so kleine Drehteile, die man als Ersatz dann benutzt. Yeah. Und die Sachen waren auch schon immer so konstruiert, dass man sie reparieren kann. Mhm. Also so ein nicht zu sehr um die Ecke oder so sehr um die Ecke gedacht, dass die Teile dann einfach sind. Also nicht einfach loskonstruiert, bis man dann so ein kompliziertes Wirrwarr hat, wo man nie wieder was drin reparieren kann, sondern gehört auch dazu, dass es reparierbar bleibt, die Geschichte, die Sachen. Ja.
Wir hatten gerade das Stichwort TMD-Lager gehabt. Das ist ja so eines der Aushängeschilder von Transrotor. Mhm. Wie funktioniert denn dieses Wirkprinzip von so einem speziellen Lager?
Also grundsätzlich geht es darum, die Drehkraft oder Drehbewegung, die vom Motor kommt, über eine Kupplung zu entkoppeln vom eigentlichen Plattenteller. Mhm. So, klingt ein bisschen kompliziert. Funktioniert also so, es wird ein, ein Subteller angetrieben.
Hier.
Der ist über eine Magnetkupplung, also sich anziehende, gegenseitig anziehende Magnete mit dem Plattenteller verbunden und dreht so den Plattenteller. Also sprich, man hat keine starre Verbindung zwischen Plattenteller und Motor.
Motor, ja.
Und da der Plattenteller aber schwer ist, ist es so, dass wenn der also eine hohe Schwungmasse hat, wenn also ein kleiner Fehler passiert, das sind immer meine berühmte Handbewegung, kleiner Fehler beim Antrieb passiert, also im unteren Teil des Ganzen, verliert sich das in dieser Magnetkupplung. Also sprich, das ist ein träges System. Ein bisschen so wie beim Automatikgetriebe beim Auto hat man das ja auch. Also, dass wenn das eine Teil schneller dreht, es sich nicht sofort durchgeht an das andere Teil. Das Ganze natürlich in ganz kleinen Mikrobereichen. Das Ergebnis ist halt ein wesentlich besserer Gleichlauf vom Plattenteller, was die Flutterwerte. Also es gibt ja die hohen Flutterwerte, wo denn über alles Drehzahlschwankungen, das ist nicht schwierig zu erreichen. Und dann gibt es die kleinen, übertrieben gesagt, Zitterbewegung vom Plattenteller, was den Klang
nervös.
Bei den Messwerten sieht man das nicht. Aber genau, es macht den Klang nervöser und weniger tief und einfach, weil es kleine Drehzahlschwankungen gibt. Und wenn wir Musik hören, machen wir das ja mit dem Gehirn. Also das Gehirn muss das Signal, was kommt, verarbeiten. Mhm. Und je weniger Störungen in diesem Signal, gilt ja für alles im HiFi, je weniger Störungen drin sind, desto weniger Arbeit ist dann das ein bisschen laienhaft. Bin ja auch kein Biologe, aber so, das ist das Prinzip. Und das erreichen wir damit eben beim TMD-Lager, ist das Ganze eine Einheit, also zwei sich verdrehbare Teile, die mit einem hochpräzisen Kugellager sich gegeneinander drehen können. Und dann gibt es bei den größeren Geräten das FMD-Lager, das heißt Free Magnet Drive. Da gibt es gar keine Verbindung zwischen diesen beiden Teilen der Magnetkupplung.
Ja,
also sieht man, wenn man von der Seite guckt, sieht man immer so einen Luftspalt zwischen Motoreinheit und Plattenteller.
Abgefahren.
Mhm. Genau. Und man darf
10 Kilo oder so.
Ja, man darf es nicht verwechseln mit einem Prinzip, was auch schon, ich glaube, seit den 70ern, Platin Verdier hat das berühmt gemacht damals, wo der Plattenteller mit sich abstoßenden Magneten leichter gemacht wird.
Ja,
also nach oben gedrückt wird und sozusagen ein Luftpolster oder ein Magnetpolster. Mhm. Und dann, das ist auch was man machen kann, aber das ist ein anderes System. Also bei uns geht es um den Antrieb, also um die Drehbewegung.
Ja.
Also nicht um die Federung oder Dämpfung des Plattentellers, sondern um die Drehbewegung.
Spannend.
Und das ist eigentlich sehr interessant, weil wir auch vor kurzem ein Video gemacht haben und ein Gespräch hatten über Direct Drive von Technics, über, mhm. die, über den Aufwand, der da zu betreiben mhm. ist und wie man das halt wahnsinnig, also mit auch mit einem sehr, sehr hohen Aufwand, die haben andere Probleme dann als jetzt ein Massenlaufwerk, oder? Mhm. Aber das ist eben, finde ich so spannend, dass es also bei beiden Wegen quasi Möglichkeiten gibt, die sind halt nur elendig aufwendig und sicherlich auch teuer und ja. beide irgendwie berechtigt, ja. Ja. weil die ja nebeneinander stehen können, dieses Thema. Nicht? Ja. Ist, genau, man muss halt einen Weg konsequent gehen. Mhm. Und das ist halt ja, ja. klar, dass Masse in dem Fall einfach, die Träger der Masse, das ganze Ding einfach ein bisschen, ja, diese Mikrofehler quasi einfach behebt. Mhm.
Ja, ja, immer diese zwei Arten, einen Plattenspieler ja. zu bauen. Also einen schweren Plattenteller mit einer hohen Schwungmasse ja. und einem relativ schwachen, das klingt so negativ, aber einem Motor, der den Plattenteller nicht die ganze Zeit in der Hand hat, mhm. sozusagen, sondern mhm. Plattenteller nur am Laufen gehalten wird. Oder man macht einen leichten Plattenteller, der die ganze Zeit vom Motor kontrolliert wird mhm. und wo dann eben die Drehzahl gemessen wird und elektronisch oder digital ja. dann mittlerweile gesteuert und ja. nachgeregelt wird. Kann beides gehen. Wir meinen, dass das die andere Art, also lieber es so zu machen, dass gar nicht erst Störungen entstehen, mhm. kommt mir irgendwie logischer vor.
Passt. Aber,
es gibt in beiden Prinzipien gibt's gute Antriebe.
Ne? Mm, ja, mm. Ja. Mm. Spannend. Mm.
Wo seht ihr euch in den 10 Jahren? Das ist eine super Frage. Ne? Das
wo
ist
immer sehen so. Sie sich jetzt
genau. Wir sehen
bevor wir sie anstellen. Wo
Einstellungsfrage. Ich meine, das kam ja. jetzt einfach so. Das steht nicht mal hier auf meinem Pad drauf, sondern ich finde das sehr interessant, dass man so eine Historie hat. Und da hat man ja mit Sicherheit auch eine Vision oder sowas, wo mhm. die Reise hingehen soll.
Ja, man muss ja auch sein Leben irgendwie planen.
Auch, ja, ja, also, das, auch das. Ja.
Genau. In der Rente.
Ja, also 10 Jahre ist ja, ja, noch nicht, hoffentlich ja. nicht, sagen wir ja. mal so. Nee, im Grunde genau da. Also natürlich muss man gucken, was passiert in der Branche und ja. was passiert ja. überhaupt wirtschaftlich ja. und gesellschaftlich und so ja. weiter. Aber am liebsten da, wo wir jetzt sind. Ne?
Genau.
Also oft nochmal so zum Anfangsgespräch zurück, oft gefragt worden, was willst du denn ändern? So jetzt, mm. wo du da ein bisschen mehr in der Hand hast oder zu sagen hast und so, eigentlich nichts. Mm. Also klar, ein paar Sachen, ein paar Prozesse werden dann moderner und anders, das ist normal, das ist bei euch ja auch ja. und so. Aber dieser Grundgeist dahinter und die Einstellung ja. soll doch bitte so bleiben. Mm. So,
das, cool. Ja. Beständigkeit. Mm. Die man muss ja trotzdem so eine fiese Frage stellen, wenn du schon so eine 10-Jahres-Frage stellst, dann ist denn irgendwie so.
Also
man,
20 Jahre.
Ja, genau.
Ja. Nee, aber plant man denn so, ich meine, wenn man schon im Hintergrund auch immer mal wieder mit Materialien spielt und darüber nachdenkt, was ist, wenn mal Tonarme nicht mehr da sind? Ich meine, gibt ja so Stichwörter wie Waschmaschinen, wie keine Ahnung. Also plant man, überlegt man sowas mal im verdeckten Kämmerlein oder probiert verschiedene Dinge immer mal aus, wird auch wieder verworfen oder
ja,
so.
Natürlich, forscht immer in allen Richtungen rum und guckt auch, was gibt's Neues und neue Techniken und so. Und im Moment aber, und die absehbare Zeit, gibt's von uns Plattenspieler, Tonarme und ja. Systeme, die OEM-Systeme sind, ja. Was auch kein Geheimnis ist.
Mhm. Okay.
Und ja. Zubehör, Phono-Verstärker und eigentlich ein schönes, ist ja schön, dass ich vielleicht mal darauf hinweisen kann, wir machen auch einen sehr schönen Kopfhörerverstärker, der so ein bisschen,
stimmt, der sieht genauso
weil es eigentlich nicht ins Programm passt, schönes Gerät, der auch gleichzeitig, den man so als einkanaligen Vorverstärker auch nutzen kann, mhm. also hat eine eigene Lautstärke, logischerweise, aber auch eine Klangregelung mhm. drin, also eine sehr schön funktionierende mit Parallel-EQs, also einigermaßen aufwendig gemacht, also wie ein Mastering ja. EQ im Grunde für ganz weiche Höhen und Bassanhebung oder Absenkung. Das ist im Grunde das, aber das Einzige, was ein bisschen abseits ist vom ja. eigentlichen Plattenspielergeschäft.
Doch, ich kenne den. Ja? Ja, aber der sieht ja halt genauso aus wie die großen Phonomodule, also verchromt, ne? Wie,
und so gut, das Gehäuse Griffeln. Ist ja dann
ja, genau,
so ganz, ja, ne? Ja,
ganz
genau.
Cool, ja, wenn man so eine Kette stehen hat, die ja. dann irgendwie, ja. Wir müssten jetzt aber nochmal darauf hinweisen, bevor wir vielleicht zur Musik kommen, dass wir ja dann jetzt beim am 22. September
stimmt.
den Matthias Böde hier zu Gast haben. Wir haben das schon ein paar Mal hier erwähnt. Und da werden wir auch ein großes System von euch spielen. Und da habe ich richtig Böcke drauf.
Schön.
Wir kamen ja heute noch gar nicht dazu, jetzt die neuen Plattler zu hören, die wir jetzt hier stehen haben. Und genau, da habe ich große Vorfreude. Also wenn ihr da draußen kommen möchtet, Seid ihr herzlichst eingeladen.
22.09. ab 18 Uhr, ist ein Freitagabend, geht's los. Um Anmeldung wird gebeten.
Ja, genau.
Damit Weiß wir das ein bisschen kontrollieren können anhand der Sitzplätze etc. Ja, und dann würde ich fast sagen, sind wir schon am Ende angekommen.
Ja, war also, super spannend.
Das war mal wirklich ein super interessanter Beitrag von dir. Vielen Dank dafür.
Danke, dass ich hier sein konnte. Sehr schön.
Jetzt sind wir immer am Ende noch mit einem Musikwunsch unterwegs. Da darfst du anfangen.
Ja, kurz Auswahl, das hat mich natürlich vorher schon mal gefragt, das ist immer unheimlich schwierig, da sich auf eine Sache, weil Musik interessiert, so privat auch schon Musik gespielt und so. Auf jeden Fall habe ich so eine, weiß gar nicht, wo es herkommt, etwas so merkwürdige Bluegrass-Fixierung gerade. Also da gibt es so eine, der einerseits dieser Amerikaner, die so ein bisschen Country, so ein bisschen konservativ und teilweise ein bisschen unangenehme Sache. Aber es gibt eben so eine schöne alternative Bluegrass.
Die nativen Trump-Wähler. Ne?
Ja, ja. Ja, diese Politik ist ja jedem selber überlassen, aber genau. Und nee, so ein bisschen alternative, schöne Szene. Auf jeden Fall gibt es da eine Künstlerin, Sierra Hall, heißt die.
Ja.
Spielt Mandoline auf, also technisch und musikalisch absolut unglaublich. Also jeden, also auch wenn man nicht in der Musikrichtung unterwegs ist, gibt eine Platte 25 Trips, heißt die.
Okay.
Jetzt habe ich leider vergessen, wie das erste Stück heißt, aber das ist sehr schön.
Schreiben auch,
schön aufgenommen. Also schön, das ist überhaupt, diese Musik eignet sich schön, auch auf einer guten Anlage zu hören, weil alles akustische Instrumente sind und viel Platz dazwischen, auch musikalisch Platz gelassen wird. Ah, das wäre so mein meine Hinweis.
Stimmt. Geil, ey. Kommen wir da mal antun.
Klingt so nach schnell gezupftem Zeug. Ne? Wo du, also, das ist technisch oft anspruchsvoll, Bluegrass, finde ich. Also, wenn man so dazuhört, ne? Die Gitarristen und so, auch so Banjo-Sachen oder so, sind ja oft total abgefahren, weil du denkst, wie zum
wie schnell
Teufel.
Die sind, ne?
Wie lange hast du dieses Ding geübt?
Das ist unglaublich, das stimmt.
Willst du, soll ich?
Gehen wir da rein vor. Hier, ich habe gedacht, also ne, wir haben jetzt so ein schönes analoges Medium, da müssen wir auch irgendwie analoge Musik draufpacken. Talking Heads Pulled Up von dem Album 77 aus dem gleichnamigen Jahr. Und das kann man ein bisschen rocklastig, bin ich ja eher so in die Richtung. Und geht gut ab.
Ich hab gestern Abend Stan Getz aufgelegt. Ja. Ich hab mir am Montag, Montag war ja mein letzter Urlaubstag.
Also Arbeitstag.
Ja, das sagen wir auch schön. Ja, genau. Und schon sitzt da wieder. Nein, und dann habe ich mir ein Tenorsaxophon noch gekauft, spontan, so relativ spontan. Und Stan Getz ist halt ein wahnsinnig geiler amerikanischer Jazz-Tenorspieler, Saxophonspieler. Und der Girl from Ipanema, so ganz klassisch auf einer Platte gestern Abend nochmal aufgelegt. Und ich finde halt, der Sound ist, da gibt's fantastische Pressungen von. Und das Schöne ist, der Kerl bricht sich ja nicht die Finger beim Spielen. Also der ist gar nicht mal so, was er, zumindest auf dem Album, gar nicht so flink oder so, aber dem seine Ausdrucksstärke und der Sound ist einfach ein Träumchen. Hört euch den Song nochmal bewusst an.
Und hast du jetzt begleiten dein Tenorsaxophon?
So, gespielt, also oder? Wir haben, genau, und ich stand dann da gestern, genau, meine Frau wollte die Kids zu Bett bringen und ich hatte aber so Bock und dann habe ich das sacklaut gemacht und habe da
Kindergeschrei.
So, ne? Sorry nochmal dafür, genau, Marie und genau, habe ich da schön laut mit dem Tenor daneben, neben Stan Getz gestanden.
Hervorragend.
Hab schlecht dazu gespielt,
Super. Dirk. Vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Gerne.
Genau. Gerne. Vielleicht sehen wir uns nochmal wieder hier im Podcast und hören uns wieder.
Gerne.
Und dann können wir dir nur eine gute Heimfahrt wünschen und wir bleiben in Kontakt.
Das bestimmt.
Dankeschön. Dann eigentlich Spaß mit Musik hören.
Ciao.